SRF 2 Kultur.
Eine Thriller-Serie, die den Krieg gegen den Terror zum Thema macht, ist in den USA zum Kult geworden. Homeland heißt das Epos und ab heute kann man es auch hierzulande sehen. David Vogel hat die erste Staffel bereits gesehen und er ist begeistert.
Auf den ersten Blick sieht alles perfekt aus, wie man es sich für ein Washingtoner Vorstadthäuschen vorstellt. Die US-Flagge weht im Wind, der Garten ist adrett hergerichtet. Im nächsten Moment aber kommt der Bruch und wir erblicken den ehemaligen Soldaten Nicholas Brody. Er betet in Richtung Mekka, versteckt und heimlich.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
In diesem Moment hat der Zuschauer Gewissheit. Der Elite-Soldat hat also während seiner Gefangenschaft in den Händen der Al-Qaida zum Islam konvertiert. Es ist die erste Schlüsselszene der ersten Staffel der gefeierten Serie Homeland. Plant Brody nun auch ein verheerendes Attentat auf den US-Vizepräsidenten? Zumindest die CIA-Agentin Carrie Madison ist davon überzeugt. Die Serie zeigt den US-Geheimdienst als skrupellose und paramilitärische Organisation, die im Krieg gegen den Terror keine Rücksicht auf zivile Opfer nimmt. Brody hingegen wirkt gebrochen und von der Gefangenschaft schwer gezeichnet. Damit ist nie wirklich klar, wer gut und wer böse ist in diesem Konflikt. Es ist genau diese Schizophrenie, die sich Folge für Folge auf den Zuschauer überträgt. Das ist fast unerträglich spannend. Ausgangspunkt der Erzählung ist, wie Nicholas Brody nach 8 Jahren Al-Qaida-Geiselhaft zu Hause von seinen Kameraden und dem US-amerikanischen Vizepräsidenten begeistert empfangen wird.
Sergeant Brody, on behalf of the President of the United States and a grateful nation, it is my privilege to welcome you home.
Die Politelite hat Großes vor mit dem Heimkehrer. Nur die CIA-Agentin Carrie Madison will weiterhin nicht so recht an Brodys Wiederauferstehung glauben. Für die Agentin ist der Soldat kein Kriegsheld. Selbstzerstörerisch und teilweise am Rande der Illegalität versucht sie zu beweisen, dass aus Brody ein Terrorist geworden ist.
Alpha Team, go. Bravo, cover the back. Charlie Team, standby.
In den USA wurden bereits 2 12er-Staffeln auf dem Kabelsender Showtime ausgestrahlt und die Serie hat es geschafft, sowohl die Feuilletons zu begeistern, als auch für hohe Einschaltquoten zu sorgen. Insbesondere die Schauspielerin Claire Danes sticht als nervöse, aufgeputschte und manisch-depressive Ermittlerin Carrie Madison heraus.
He's planning on taking them all out. That is what's coming. It's actual Marines, Brody and Walker.
Produziert wurde Homeland von den Erfindern der Serie 24. Schon das war eine Kultserie und sie prophezeite uns den ersten afroamerikanischen Präsidenten der USA, lange bevor Barack Obama gewählt wurde. Bereits gibt es Stimmen, die spekulieren, Figuren wie Carrie könnten die US-amerikanische Öffentlichkeit darauf vorbereiten, dass demnächst zum ersten Mal eine Frau US-Präsidentin werden könnte. Das werden wir sehen. Zumindest aber zeigt uns Homeland einmal mehr, in den USA wird im Moment mindestens so gutes Fernsehen wie Kino gemacht.
Homeland ab heute Abend um 23.20 Uhr im Fernsehen SRF 2. Gegen 1000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und andere Interessierte, die über Geschichte sprechen. Das sind die Schweizerischen Geschichtstage. Es gibt sie alle 3 Jahre, jeweils an einer Schweizer Universität, die dann auch das Thema festlegt. Ein Großanlass der Geschichte also mit einer reichen Palette an spannenden Themen.
Die zweisprachige Universität Freiburg ist dieses Jahr an der Reihe, und zwar mit dem Thema Lokal, Global. Da gehe es um Transferprozesse, erklärt Katrin Bossart, Professorin für Neue Geschichte und Organisatorin dieser Tagung.
Also wenn wir gerade die italienische Küche anschauen, in Zürich des späten 19. Jahrhunderts hat man teilweise Italiener noch im ganz üblen Sinne als Spaghettifresser bezeichnet und heute gehören Spaghetti zu unserer normalen Speisekarte.
zur Speisekarte, die inzwischen zusätzlich angereichert ist mit asiatischen und afrikanischen Gerichten und die, wenn wir einmal über den Tellerrand hinausschauen, ein Menü rich bieten in kolonialgeschichtlicher und migrationshistorischer Hinsicht. Bleiben wir bei der Kolonialgeschichte. Da gab es sie schon einmal, die Globalisierung. Als die europäischen Seefahrer und anschließend die europäischen Kolonialmächte die Welt außerhalb ihrer eigenen Tore entdeckten und dabei aber kaum zur Kenntnis nahmen, dass diese anderen Welten ebenfalls eine lange eigene Geschichte hatten. Die Kolonialmächte hielten sich für den Nabel der Welt, eine ausgesprochen eurozentristische Optik, die heute immer noch anzutreffen ist, auch in den Geschichtswissenschaften, gibt Katrin Bossart unumwunden zu. Da sei zum einen die sprachliche Barriere schuld daran.
Weil im Moment, wo Sie Quellen lesen wollen, setzt das natürlich voraus, dass Sie entweder ein ausgewiesener Kenner sind im Mandarin oder ein Japanologe oder Spanisch können oder dann eben die Sprachen in Afrika.
Zum anderen aber hängt der eurozentristische Blick auch mit dem Entstehen des Nationalgedankens im 19. Jahrhundert zusammen. Da wurden Nationen gebildet und auch in den Geschichtswissenschaften einander gegenübergestellt, miteinander verglichen. Dabei wurde weniger darauf geachtet, was zwischen diesen hin und her fließe. Der eiserne Vorhang im Kalten Krieg hat diese Optik zusätzlich verhindert.
Und der Kalte Krieg hat uns ja auch im Denken sehr auf unsere eigene, sagen wir, Vergangenheit zurückgeworfen und weniger eben auch die Brücke schlagen lassen dann in die anderen Weltgebiete, wenn man so will.
Heute tendiert man zur Entgrenzung und beginnt in der Geschichtswissenschaft von Weltregionen zu sprechen.
Also wenn Sie jetzt die Europa anschauen, klar sind die einzelnen Länder sehr unterschiedlich, aber es ist doch irgendwo eine gemeinsame, kulturell gesehen eine gemeinsame Basis vorhanden. Wenn Sie nun aber in eine andere Großregion gehen, wie asiatischer Raum, da sind ganz andere Grundlagen vorhanden und wenn Sie die dann einander gegenüberstellen, merken Sie plötzlich, dass man hier neu reden muss.
Neu reden, auch neu darüber nachdenken, dass zum Beispiel für unsere Kultur die Aufklärung oder die Reformation Zäsuren von kulturprägender Bedeutung sind, aber eben nur bei uns. In Asien oder Afrika gibt es andere Zäsuren mit entsprechender Bedeutung, von denen wir vielleicht wissen, vielleicht aber auch nicht. Es brauche einen neuen globalen Blick, meint der bekannte Historiker Jürgen Osterhammel. Doch dieser setze zuerst einmal viel Mut voraus zu großen Lücken. Und auch diese dürften an den drei Geschichtstagen in Freiburg zur Sprache kommen.
Sie waren ledig und frei. 12 Frauen im Alter zwischen 77 und 100 Jahren erzählen in einem Buch, warum sie sich gegen Ehe und Familie entschieden haben und was es früher hieß, als Fräulein durchs Leben zu gehen. Dazu der Buchtipp von Sabine Bitter.
Die Journalistin Daniela Kuhn hat die Lebensgeschichten von 12 Frauen aufgezeichnet, die große Stücke auf ihre Berufstätigkeit und Unabhängigkeit gaben. Dies bedeutete in der Schweiz noch weit ins 20. Jahrhundert hinein, sich dafür zu entscheiden, als alleinstehende Frau durchs Leben zu gehen, auf eine feste Partnerschaft und Kinder zu verzichten. Da ist zum Beispiel Trude Walter, heute 91 Jahre alt. Sie geht nach dem Zweiten Weltkrieg im Auftrag der Schweizer Spende, einer Hilfsorganisation, ins zerbombte Deutschland. In Kiel kocht sie für Flüchtlinge aus Schlesien in einer ehemaligen Werftküche Suppe. Sie verliebt sich dort in einen deutschen Kapitän, folgt aber nach einem Jahr lieber dem Ruf des Hilfswerks Evangelischer Kirchen Schweiz, des HEX, und kehrt in die Schweiz zurück. Ihr Leben, so sagt sie rückblickend, war geprägt von der Lust auf eine sinnvolle Arbeit. Ihre Beziehungen zu Männern waren kurzlebig und kompliziert. Einer war im Ausland, der andere verlobt, ein dritter verheiratet. Das sei bei ihr Programm gewesen, denn so habe sie sich nicht entscheiden müssen und konnte ihrem Beruf treu bleiben. Da ist weiter die 100-jährige Hanni Stube. Sie findet 1938 bei der Maschinenbaufirma Escher Wies eine Lebensstelle als Sekretärin. Vorübergehend ist sie mit einem ETH-Professor liiert, der mit ihr in die USA auswandern will. Doch Hanni Stube will partout nicht mit. Und da ist auch die 91-jährige Adelheid Senn aus Waldenburg. Sie macht während des Zweiten Weltkriegs die Matur und dann eine Lehre als Laborantin in einem Spital in Bern. Als erfahrene Berufsfrau kommt sie weit herum, nach Schweden, Norwegen und in die Niederlande. Als Rotkreuzhelferin arbeitet sie schließlich in Jemen, in einem Zeltspital. Sie lernt Arabisch und unternimmt große Reisen. Sie wollte ledig bleiben, sie habe der Freiheit nachgejagt, sagt sie. Die Journalistin Daniela Kuhn hat mit 12 hochbetagten Frauen das Gespräch gesucht. Aus Respekt verzichtet sie darauf, nachzuhaken. Wenn die Frauen bei der einen oder anderen delikaten Frage ausweichen oder etwas allgemein bleiben, trotzdem erfahren die Leserinnen und Leser einiges darüber, wie es war, als Fräulein zu leben. Die meisten dieser unverheirateten Frauen, so fällt etwa auf, lebten zu Hause bei den Eltern, bis sie 30 oder 40 Jahre alt waren. Und viele dieser Frauen hätten das Zeug dazu gehabt, eine höhere Ausbildung zu machen, wurden als Fräuleins aber kaum unterstützt. Und gleich mehrere sagen rückblickend, sie hätten zwar gern Kinder gehabt, aber nicht unbedingt einen Mann, sagen aber auch, dass das damals nicht viel mehr war als eine verrückte Idee. Kurz, das Fräulein wurde toleriert, aber nicht immer ganz ernst genommen. Und es wurde den Nimbus nie ganz los, zwar ledig und frei, aber irgendwie doch gescheitert zu sein.
Ledig und frei von Daniela Kuhn ist im Limmat Verlag erschienen. Eine der Spezialitäten des französischen Autorenkinos ist das Episodische. Kleine wilde Filme schreiben sich Arbeitspaare wie Agnès Jaoui und Jean-Pierre Bacri auf den Leib. Und jetzt kommt wieder eine dieser Komödien ins Kino. Diesmal eine von Schauspieler und Regisseur Bruno Polialides, in der sein Bruder Denis die Hauptrolle spielt. Der Film heißt Adieu Berthe, L'Enterrement de Mémé. Und es geht unter anderem eben auch um die Beerdigung der Großmutter. Michael Sennhauser hat Regisseur Bruno Polialides getroffen.
Der von Denis Podalides gespielte Apotheker Armand hat einen Sohn, eine Frau und eine Schwiegermutter. Dazu hat er eine ruppige Geliebte und die wiederum hat eine Tochter. Die Tochter liebt Zauberkunststücke und Armands geliebte Großmutter war einst mit einem Zauberer durchgebrannt. Jetzt aber ist sie im Altersheim gestorben und alle streiten darum, wie, wo und ob sie begraben werden soll. Ja. Er möge es am liebsten, wenn sich mehrere Geschichten verschränken in einem Drehbuch, so dass es dann möglich werde, zwischen ihnen Brücken zu bauen, sagt Regisseur Bruno Podalides.
Plusieurs histoires en guettant le fait qu'il y ait un pont possible.
Ein Mann zwischen zwei Frauen und vor der Frage, ob Kremation oder Begräbnis.
Un type entre deux femmes et entre incinération et inhumation. A priori, il n'y a aucun point commun.
Da gäbe es auf den ersten Blick keinen gemeinsamen Punkt. Aber der Mann ist von Frauen umgeben, da wird es interessant und läuft zusammen, sagt Bruno Podalides.
Il est entouré de femmes et ça m'intéressait que dans le film un moment ça converge.
Mit Adieu Berthe ist Bruno Podalides eine poetische Tragikomödie gelungen, die tatsächlich all ihre Geschichten zusammenführt. Das hat nicht zuletzt damit zu tun, dass er jedes Problem auf Beziehungs- und Familienstrukturen zurückführen kann. Allein schon an der Frage, ob man seine Toten begraben oder verbrennen solle, entzünde sich manche weiterführende Diskussion moralischer oder religiöser Art.
Ça fait très longtemps que j'ai par exemple ce questionnement sur le fait de vouloir être incinéré ou inhumé, enterré ou brûlé. Et cette question, comme en fait, en soulève beaucoup, quoi. Morale, religieuse. Ökologisch maintenant.
Und mittlerweile stelle sich da ja auch noch die ökologische Frage. Grundsätzlich, so Podalides, entscheidet ja meistens nicht der Tote über die Art, wie man von ihm Abschied nimmt, sondern eher die Familie. Und da komme es oft genug zum Verrat.
Pour la mort de quelqu'un, c'est pas lui qui écrit ses funérailles, et que c'est sa famille. Et on sent souvent une trahison, par exemple.
In seinem eigenen Fall, so Podalides, habe er festgestellt, dass er als Mitglied der französischen Ehrenlegion sogar Anrecht auf ein militärisches Begräbnis hätte.
Là, j'ai appris, comme j'ai eu la Légion d'honneur, j'ai appris que j'aurais droit des funérailles militaires, les honneurs militaires, si je voulais.
Woraus das bestehen würde? Gewehrsalven in die Luft und eine Trikolore auf dem Sarg.
Les salves en l'air et puis le drapeau bleu, blanc, rouge sur le cercueil.
Natürlich wären diese militärischen Ehren weder Bruno Bordalides noch seiner Familie ganz geheuer. Aber es sind genau solche Fragen und die resultierenden Absurditäten, welche seinen Film Adieu Berthe so unwiderstehlich komisch und zugleich poetisch liebevoll machen.
In Italien hat gestern die Rettung von Pompeji begonnen. 105 Millionen Euro stellen der italienische Staat und die EU für die dringende Restaurierung der historischen Ausgrabungsstätte jetzt zur Verfügung, nachdem diese jahrelang vernachlässigt worden ist. Schuld an dieser Vernachlässigung sind nicht nur die fehlenden Mittel gewesen, sondern vor allem mafiöse Verstrickungen und Betrugsskandale. So wurden zeitgleich mit dem Arbeitsbeginn Ermittlungen eröffnet gegen den früheren Pompeji-Manager wegen Betrugs. Ebenso wurde die Geschäftsführerin einer der beteiligten Restaurationsfirmen unter Hausarrest gestellt. Ausfuhrverbot für zwei britische Gemälde. Es handelt sich um zwei Bilder aus dem Jahr 1772, die sich im Privatbesitz befinden. Känguru in Neuholland und Der große Hund sind die ersten Darstellungen eines Kängurus und eines Dingos überhaupt in Großbritannien. Gemalt hat sie George Stubbs aufgrund von Skizzen und aufgeblasenen Tierhäuten. Er selber hatte diese Tiere nie zu Gesicht bekommen. Das Verbot für den Verkauf ins Ausland gilt bis November. Die britische Regierung hofft, dass sich in dieser Zeit ein inländischer Käufer findet, der die rund 8 Millionen Franken für diese beiden Gemälde zahlen kann.
Maja Brändli, zwei große Kunstausstellungen sind Thema in der NZZ und im Tagesanzeiger.
Ja, der Big Bang der Kunst titelt die NZZ ihren Aufmacher. Es handelt sich um die Eröffnung einer neuen Ausstellung über den Ursprung der künstlerischen Moderne in New York im Museum of Modern Art. Und da sind zahlreiche Künstler vertreten, fast alle großen Namen, Picasso, Cézanne, Kandinsky, Mondrian, Sophie Teuber-Arp. Es sind 350 abstrakte Werke und da wird ganz offensichtlich mit der großen Kelle angerührt. Um eine ähnliche gigantische Ausstellung, der Tagesanzeiger nennt diese einen Blockbuster, geht es in London, eine Manet-Retrospektive in der Royal Academy und sie sorgt für enormen Zulauf. Also die Eintrittskarten gingen weg wie warme Semmeln, schreibt der Tagesanzeiger. Auch hier wieder eine Ausstellung mit sehr vielen Bildern, allerdings jetzt weniger vertreten mit den großen Meisterwerken von Manet. Und man hat so den Eindruck, da geht es auch vor allem um die großen Namen und den Rummel, eben Blockbuster.
Um Film geht es im zweiten Teil, Maja Brändli, nicht um die Berlinale, die ist ja gestartet inzwischen, sondern eher um einen russischen Politkrimi.
Ja, ich habe diese Geschichte im politischen Teil der Frankfurter Allgemeinen gefunden. Und zwar haben russische anonyme Filmemacher einen Film gedreht über den russischen Ministerpräsidenten Medvedev, worin sie ihn des Verrates bezichtigen. Es geht um den Krieg in Libyen, als die UN-Sicherheitsbehörde beschlossen hatte, die Flugverbotszone einzurichten. Und das war ja der Auftakt zu dem militärischen Eingreifen, was schlussendlich zum Tode Gaddafis geführt hatte. In diesem Film wird Medvedev jetzt bezeichnet als Verräter. Er hat die westliche Politik unterstützt, indem er kein Veto eingelegt hatte gegen diesen Beschluss. Und im Film wird ihm jetzt vorgeworfen, dass er damit die russische Waffenindustrie behindert hätte, Aufträge im Wert von 20 Milliarden zu tätigen. Das Bekannte daran ist, und das ist der eigentliche Skandal, im Film vertreten sind zahlreiche Machtträger, aktuelle, die noch im Amt sind, die Medvedev offen angreifen. Und das können sie nur tun, schließt die FAZ, weil sie politisch unter Schutz stehen. Also man kann ihnen nichts anhaben. Und zwar unter sehr hohem Schutz. Also man vermutet, dass in der Nähe von Putin diese Geschichte anzusiedeln ist. Es ist ein 80-minütiges Pamphlet, wirklich ziemlich unter der Gürtellinie zu finden in YouTube. Es ist eine filmische Machart, die in Russland bekannt ist und nicht ohne Folgen bleibt. Es hat vor 2 Jahren eine ähnliche Dokumentation, in Anführungszeichen, im russischen Fernsehen gegeben, über den Moskauer Bürgermeister. Und man hat damals schon angenommen, wenn jemand sich getraut, sowas zu zeigen, dass die Tage des Angegriffenen gezählt sind. Und im Falle des Bürgermeisters war dann das tatsächlich der Fall.
Sekunden Wissen.
Tauchen in der Presse mal wieder Fotos eines Hollywood-Sternchens auf, das beispielsweise auf einem roten Teppich ein bisschen mehr Einblicke bietet, als schicklich wäre, dann sagt man möglicherweise leichthin, sie sei halt ein bisschen exhibitionistisch. Aber eigentlich ist Exhibitionismus nicht witzig, sondern verboten. 100 Sekunden Wissen mit Antonia Moser.
Man steht an der Bushaltestelle und plötzlich präsentiert ein Mann sein Geschlechtsteil. Für die Person, die das sieht, ist diese Situation höchst unangenehm. Das ist ein klassischer Fall von Exhibitionismus und in der Schweiz strafbar. Aber nur dann, wenn es jemanden stört und Anzeige eingereicht wird. Wenn sich eine Frau in einem Striptease-Lokal auszieht, wird kaum jemand auf die Idee kommen, dies rechtlich zu ahnden. Sowieso wird eine nackte Frau meist nicht als Exhibitionistin wahrgenommen, ein Mann aber schon. Vielleicht bedroht uns der Anblick nackter Frauen einfach weniger. Frauen stören sich aber unter Umständen am Anblick eines entblößten Mannes, aber eben nur unter Umständen. Ein Flitzer, der nackt über ein Fußballfeld rennt, empört weniger in seiner Nacktheit. Ein Exhibitionist aber, der plötzlich entblößt hinter einem Busch hervortritt, wird als Bedrohung gewertet. Denn er verwickelt die Person, die er überrascht, in eine ungewollte sexuelle Begegnung. Zwar handelt es sich um eine Begegnung auf Abstand, denn Exhibitionisten berühren die andere Person ja nicht. Doch die überraschte Person kann dieser Situation nicht entgehen. Sie erschrickt und ist vielleicht auch angeekelt. Genau das sucht ein Exhibitionist. Er kann in einem fremden Menschen, meist einer Frau, eine Reaktion hervorrufen und eine sexuell aufgeladene Stimmung provozieren. Das gibt dem Exhibitionisten eine Befriedigung, denn es geht nicht nur um den Schock. Wenn sich ein Mann nicht zutraut, auf dem üblichen Weg eine sexuelle Beziehung aufzubauen, kann Exhibitionismus eine Folge davon sein. Doch wie bei anderen Störungen lässt sich nicht genau eruieren, wieso jemand überhaupt exhibitionistisch ist. Sowieso werten wir heutzutage Exhibitionismus nicht immer als eine Störung. Schließlich erfreuen sich viele Fernsehzuschauer an der exhibitionistischen Ader anderer, die sich im Fernsehen entblößen. Doch hier meist nicht körperlich, sondern eher seelisch. Nicht umsonst spricht man vom Seelenstriptease.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.